Domradio Sternzeit.
Genau, die Sternzeit, und zwar heute mit
Friederike Seeger.
Und mit mir, mit Hilde Regeniter, und mit einem Streifzug durch Riga. Metropole an der Ostsee, so heißt unsere Sendung. Denn du, Friederike, du warst dort, in dieser Metropole an der Ostsee.
Genau, ich war eine Woche lang in Riga, habe mir Riga angeschaut und bin vor allem mit einem deutschen Stadtschreiber durch die Stadt gelaufen. Und der hat mir ganz besondere Orte gezeigt.
Und was ihr da genau gesehen und erlebt habt, davon erzählst du uns heute in der Sternzeit. Bis gleich. Kaum eine andere Metropole an der Ostsee kann auf eine solch bewegte Geschichte zurückblicken wie Riga.
Genau, Riga wurde vor mehr als 800 Jahren gegründet und die lettische Hauptstadt, die gehörte ziemlich lange der Hanse an. Im 20. Jahrhundert dann durchlebten die Bewohner die schreckliche Jahrzehnte der Besetzung, sowjetisch genauso wie deutsch. Und heute ist Riga und ist Lettland wieder unabhängig, Mitglied in der EU und in der Eurozone.
Aber die Furcht vor den einstigen Besatzern, die bleibt. Und ganz klar geworden ist das nochmal in der Ukraine-Krise.
Auf den ersten Blick deutet in Riga nichts darauf hin, dass die Menschen besorgt nach Russland und in die Ukraine schauen. Doch der Konflikt dort ist schon lange in den Köpfen der Bewohner angekommen. Auch die Schriftstellerin Jeva Melgalve verfolgt ganz genau die Meldung aus der Ostukraine.
I'm not concerned, I'm scared.
Ich bin nicht beunruhigt, ich habe Angst. Ich denke, dass der Angriff der Russen auf die Ukraine nicht nur ein Problem der Ukraine ist, sondern ein Problem der gesamten EU und vermutlich der ganzen Welt.
Mit dieser Meinung steht Jeva Melgalve nicht alleine da. Zwar ist Lettland seit 10 Jahren Mitglied der EU und gehört der NATO an, doch viele Letten können sich noch gut an die Sowjetbesatzung erinnern. Auch die Jungen haben den mühsamen Weg zur Unabhängigkeit nicht vergessen. Zu ihnen zählt auch der Theaterregisseur Walter Sillis. In Deutschland ist er durch Theaterstücke zur Geschichte seines Landes bekannt geworden. Inzwischen arbeitet er am lettischen Nationaltheater. Auch er schaut besorgt auf den Ukraine-Konflikt. Erst im Frühjahr war er noch in Russland, um einige seiner Projekte zu besprechen.
Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als die Krim okkupiert wurde. Da war ich in Russland und sprach mit einigen Leuten. Einige von ihnen haben gesagt, ach, das ist doch schon fast Russland und es gibt da so viele Russen, die jetzt glücklich sind.
Genau diese Sätze lassen ihn und viele andere Letten zusammenzucken, erklärt Walter Sillis. Denn in keinem anderen baltischen Staat leben so viele russischstämmige Menschen wie in Lettland. Die Gefahr, dass Russland plötzlich Ansprüche in Lettland stellt. Für Jeva Melgalve und Walter Sillis ist das nicht unvorstellbar.
Habe ich jeden Tag Angst deswegen? Nein, natürlich nicht. Die Gedanken ploppen eher auf einmal auf. Es gibt auch Leute, die lieben Putin. Es gibt ziemlich viele, die diese Art des Regierens toll finden und der Ansicht sind, so sollten Staaten regiert werden. Das sind Menschen, die Gegner des Regimes sind, aber gerne den gleichen Politikstil hätten.
Auch Jeva Melgalve hört solche Sätze in ihrer mehrheitlich russischen Nachbarschaft. Spannungen zwischen den einzelnen Gruppen könne sie jedoch nicht beobachten. Russlands Aggressionen gegen die Ukraine habe eine Situation geschaffen, in der es keinem lettischen Bürger mehr möglich sei, neutral zu bleiben. Mit diesen Worten positionierte sich der Intendant des neuen Theaters Riga, Alvis Hermanis, kurz nachdem sich die Krim abgespaltet hatte. Er ist einer der führenden lettischen Theaterregisseure. Seine Kritik hat Gewicht in Lettland. Jeva Melgalve hingegen hält sich politisch zurück. Auch deswegen, weil sie nicht glaubt, dass offene Briefe oder Stellungnahmen einzelner Künstler etwas an der Situation verändern würden. Ob der Konflikt ihre Arbeit als Schriftstellerin beeinflusst? Jeva Melgalve zögert bei diesem Gedanken.
Ich denke, dass es wahrscheinlich eine Auswirkung auf meine Arbeit als Schriftstellerin hat. Und gleichzeitig bin ich auch jemand, der die Literatur als Mittel zum Flüchten nutzt. Ich denke nicht, dass ich auf einmal anfangen werde, über den Krieg zu schreiben.
Ganz anders sieht das Walter Sillis. Momentan arbeitet er mit anderen Regisseuren an einem gemeinsamen Projekt. Im Mittelpunkt steht die Tragödie »Die letzten Tage der Menschheit« von Karl Kraus. Darin geht es um die Unmenschlichkeit und das Absurde des Krieges. Das Theater als Ort der Auseinandersetzung mit aktuellen Konflikten. Für Walter Sillis ist das möglich. Wichtig sind ihm dabei aber bestimmte Fragen.
Ist es gut, Angst zu schüren? Vermutlich nicht. Wie kann man sich einer Sache bewusst sein? Vielleicht ist das das Wichtigste, sich darüber bewusst zu sein.
Wahrgenommen zu werden, nicht nur die eigenen Ängste, sondern auch die politische Situation. Für den kleinen Staat Lettland ist das ein großes Anliegen.
Lettische Schriftsteller und Theatermacher, die schauen also besorgt in die Ukraine und nach Russland.
Und das ist auch kein Wunder, denn Lettland grenzt direkt an Russland an und in Riga sind beispielsweise mehr als die Hälfte der Einwohner russischstämmig.
Für was Riga aber noch steht und was es dort alles zu entdecken gibt, das klären wir heute in den nächsten 2 Stunden. Metropole an der Ostsee, ein Streifzug durch Riga, so haben wir unsere Sendung genannt. Und wir sind unterwegs in Riga mit unserer Domradio-Reporterin Friederike Seeger. Metropole an der Ostsee, ein Streifzug durch Riga, so heißt unsere Reportage heute. Und unsere Reporterin, die heißt Friederike Seeger. Hallo Friederike.
Hallo.
Wie alt bist du?
29. Ich muss immer überlegen, ehrlich gesagt. 29 bin ich geworden, ja.
Ich sag auch immer, ich bin immer 29. Beruf?
Journalistin.
Ausbildung?
Ich habe mein Volontariat hier im Domradio im Ende September beendet.
Was verbindet dich denn mit unserem Thema heute, also mit Riga?
Ich war in Riga im September, das war eine Journalistenreise. Ich war aber auch davor schon 3 Tage, also bevor die Journalistenreise richtig angefangen hat, war ich schon 3 Tage vorher da und habe mir die Stadt angeguckt. Und um ehrlich zu sein, ich kannte Riga überhaupt nicht. Ich musste immer ständig überlegen, ob Riga jetzt in Lettland oder in Estland liegt. Und muss dann immer dran denken, dass ich früher, als ich klein war, hatten wir zu Hause in der Familie, haben wir jemanden für eine kurze Zeit quasi beherbergt, in Anführungszeichen. Der kam allerdings aus Estland und ich dachte immer, der wäre Lette gewesen. Raivo hieß der. Das ist das Einzige, was mich irgendwie damit verbindet.
Ja, und jetzt hast du auf jeden Fall Klarheit, wo Riga genau liegt und auch wie es in Riga aussieht und was es dort alles so zu erleben gibt. Davon erzählst du uns gleich und gleich steigen wir dann auch endlich ein in unsere Reportage Metropole an der Ostsee, ein Streifzug durch Riga.
Domradio Sternzeit. Die Reportage am Samstag.
Riga war lange Zeit eine Hansestadt. In diesem Jahr ist Riga Kulturhauptstadt Europas und heute quasi Hauptfigur in unserer Sternzeit, zusammen mit unserer Reporterin Friederike Seeger. Friederike, was muss man denn unbedingt wissen über Riga und seine Bewohner?
Na, zum Beispiel, dass die offiziell Rigenser heißen, nicht etwa Riga oder irgendwas anderes. Das ist auch deshalb wichtig, weil die Letten schon ein stolzes Völkchen sind.
Rigenser, das merke ich mir. Ich wusste es nämlich tatsächlich nicht. Aber konnten die denn das eigentlich so ausleben, diesen Nationalstolz? Denn Lettland hat ja schon einiges mitgemacht in den vergangenen Jahrhunderten.
Jein, also dazu muss man wissen, dass Lettland zum Beispiel, wenn man ganz zurückgeht in die Geschichte, im 16. Jahrhundert an Polen fiel, im 17. Jahrhundert dann an Schweden, im frühen 18. Jahrhundert dann an das Zarenreich und erst nach dem Ersten Weltkrieg, als quasi ganz viele kleine Staaten in Europa die Chance genutzt haben, um unabhängig zu werden, wurde Lettland schließlich auch eine eigene lettische Republik.
Lass mich raten, das hat nicht so lange gehalten.
Nee, nicht wirklich. 1940 nahmen die Sowjets Lettland ein, in einem ziemlich rasenden Tempo. Es gab Zwangsdeportationen, viele lettische Familien wurden nach Sibirien deportiert, um dann wiederum 1941 von den Deutschen bzw. von den Nationalsozialisten abgelöst zu werden, die wiederum bis 1944 in Lettland waren, um dann von den Sowjets wieder abgelöst zu werden.
Oha, wenn man das mal so alles zusammennimmt, dann sind das 2 Besatzungen innerhalb von 4, 5 Jahren. Wie haben denn die Letten die deutsche Besatzung erlebt?
Na, am Anfang dachten viele, ah, jetzt kommen die Befreier, jetzt werden wir irgendwie quasi gerettet, in Anführungszeichen, von den Sowjets, bis sie dann irgendwie feststellen mussten, dass die Nazis Lettland auch dazu nutzten, um die europäischen Juden zu töten. Riga verlor zum Beispiel 92% seiner jüdischen Bewohner und dieser Prozentsatz, der war in vielen anderen Städten, war der noch höher, der ist in Riga deswegen so gering, in Anführungszeichen, weil während der sowjetischen Besatzungszeit bereits viele jüdische Bewohner nach Sibirien zwangsdeportiert wurden.
Das ist mal definitiv ein schweres Erbe. Merkt man der Stadt noch etwas an von dieser dunklen Seite ihrer Geschichte?
Ja, es wird auch viel Wert darauf gelegt, dass jeder über diese Geschichte weiß, dass es bewusst ist. Und das Erste, was man zum Beispiel hört, wenn man nach Museen fragt oder fragt, was kann man sich denn anschauen, was ist wichtig, dann kommt immer dieser Satz, geh ins Okkupationsmuseum. Das ist quasi ein Pflichtort, das ist ein Pflichttermin, da sollte man unbedingt hin. Und ich muss sagen, ich habe da auch wirklich viel gelernt. Da erfährt man über die einzelnen Okkupationen, die Lettland so durchgemacht hat, eben die Sowjets, die Deutschen, die Sowjets wieder. Und auch, warum diese Unabhängigkeit, die 1991 für die Letten dann kam, warum die so wichtig ist und warum auch die Zugehörigkeit zur Europäischen Union für die Letten so wichtig ist.
Apropos Zugehörigkeit zur Europäischen Union, seit 2004 gehört Lettland als einer von 3 baltischen Staaten zur EU. Seit diesem Jahr übrigens auch zur Eurozone. Und du, Friederike, hast in Riga einen Deutschen getroffen, der dort heute lebt. In den 90er Jahren war er auch schon mal da, aber heute ist er eben als Stadtschreiber dort und schreibt über Riga. Und mehr darüber hören wir dann gleich in unserer Sendung Metropole an der Ostsee. Ein Streifzug durch Riga gleich nach den Nachrichten.
Domradio Sternzeit. Die Reportage am Samstag.
Und da schauen wir heute mal ins Baltikum, genauer gesagt nach Riga. Denn unsere Sternzeit-Reporterin Friederike Seeger, die hat gerade schon von der bewegten Geschichte erzählt und sie war dort und hat jemanden getroffen.
Genau, und zwar Jochen Könnecke. Er ist eigentlich ein deutscher Reisejournalist, war bereits auch Ende der 90er Jahre schon in Riga. Und ich bin mit ihm durch die Stadt gelaufen, zum Beispiel von diesem Okkupationsmuseum in Richtung Dom. Und da geht man schön über Kopfsteinpflaster durch enge Straßen. Und immer mal wieder sind Häuser auch eingerüstet.
Aber hat sich also das Stadtbild im Vergleich zu 99 oder nach 99, also das erste Mal hier was zu jetzt, hat sich das sehr stark verändert oder in welche Richtung hat sich das verändert?
Am meisten hat sich hier in der Altstadt verändert. Es ist einfach mehr renoviert worden. Es ist schicker geworden. Als ich hier 1990 zum ersten Mal herkam, war halt nur jedes fünfte Haus renoviert und jetzt ist es jedes zweite oder noch mehr. Ja, in den Vorstädten sieht es teilweise noch genauso aus wie 1999. Das Übliche, außer dass die Wohnungen von innen vielleicht teilweise renoviert wurden oder neuere Autos vor den Häusern stehen.
Die neuen Autos sind übrigens ziemlich auffallend gewesen. Es standen dann Mercedes, BMW, viele SUVs. Den Letten sind nämlich Autos sehr wichtig.
Und du hast gerade gesagt, dass Jochen Könnecke eigentlich Reisejournalist ist. Wieso eigentlich?
Na, weil er in diesem Jahr 3 Monate zwar auch geschrieben hat, aber vor allem eben als Stadtschreiber in Riga. Und das Projekt ist im Zusammenhang mit dem Kulturhauptstadtjahr entstanden. Und Jochen Könnecke hatte ein Stipendium bekommen vom Kulturforum Östliches Europa. Und seine Aufgabe war es, Letten zu treffen, Geschichten auszugraben und über Riga und die Kultur zu berichten.
Also solche Stadtschreiber, die kennt man ja durchaus auch aus deutschen Städten. Oft geht es dann darum, die jeweilige Stadt ein bisschen bekannter zu machen, auf wichtige Kultureinrichtungen hinzuweisen und so. Wie viel Kultur hat er denn da in Riga erlebt?
Na, er hat zum Beispiel mitbekommen, wie die neue Nationalbibliothek in Betrieb genommen wurde. Dieser Bau liegt direkt an der Daugava, also das ist der Fluss, der durch Riga fließt, wird von den Deutschen auch Düna genannt. Und diesen Bau hat er eben direkt gesehen und mitbekommen.
Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Blick von hier aus. Da hinten auf der anderen Seite des Ufers sieht man die lettische Nationalbibliothek, die neue. Und die wurde jetzt nach 20 Jahren oder nach 25 Jahren Planungs- und Bauzeit endlich offiziell eröffnet. Die war geplant und entworfen von einem amerikanischen Architekten lettischer Abstammung, Gunnars Birkerts.
Jetzt musst du uns mal erzählen, wie dieses Gebäude genau aussieht.
Die Vorderfront sieht ein bisschen aus wie ein Berg mit Zacken auf dem Dach. Ich musste, um ehrlich zu sein, beim ersten Mal an so ein Toblerone-Stück denken. Die Fassade ist zum Teil verglast, zum Teil mit Stahl beschichtet. Und innen wiederum ist es so eine Mischung aus Glas, Holz und ganz wichtig, jedes Stockwerk hat eine andere eigene Farbe. Und die wiederum orientiert sich an den lettischen Geldscheinen, die es vor der Euro-Einführung gab. Die Letten, die hängen nämlich sehr an ihrer alten Währung. Und nicht alle fanden es so toll, als der Euro eingeführt wurde.
Kann denn jeder rein in diese Bibliothek oder muss man da einen bestimmten Zugang haben?
Das habe ich Jochen Könnecke auch gefragt, weil ich auch zuerst dachte, naja, Nationalbibliothek, das klingt ja schon sehr ehrfurchtsvoll. Und er meinte, dass das auch gar nicht so eine typische Bibliothek sei.
Also es ist nicht nur die Universitätsbibliothek, sondern auch eine öffentliche Bibliothek und hat auch eine eigene Kinderbibliothek. Und darüber hinaus sind da mehrere Ausstellungen und ein Konzert- und Konferenzsaal und oben noch ein Veranstaltungssaal. Also da findet ziemlich viel statt. Ich war eigentlich eher negativ eingestellt gegenüber diesem Bau, weil er so teuer war. Aber da er nun mal steht, finde ich ihn so schlecht auch nicht. Also architektonisch, finde ich, kann man sich drüber streiten, denn wenn man hinter diesem Gebäude steht, dann sieht man einfach eine hohe Wand.
Ja, dazu muss man sagen, diese hohe Wand, da gibt es keine Fenster. Ich war danach nochmal in dieser Nationalbibliothek, habe so eine Führung mitgemacht und es ist ganz spannend. Diese hohe Wand oder diese Rückseite, hinter dieser Rückseite ist ein Gelände und da steht ein großer Stern und zwar ein sowjetischer Stern. Und diesen Stern, den wollen die Letten halt einfach nicht mehr sehen. Deswegen haben sie diese Nationalbibliothek mit einer hohen Wand ohne Fenster versehen, um das quasi irgendwie so abzuschotten. Diese Nationalbibliothek steht nämlich auch für die Unabhängigkeit Lettlands, also für diesen kompletten Bruch und diese Veränderung von der Sowjetzeit, von der Sowjetunion hin zur Unabhängigkeit. Und eine Legende besagt auch, dass an dem Tag, an dem Lettland wieder unabhängig sein wird, ein Schloss aus der Daugava emporsteigen wird.
Und die Nationalbibliothek, die symbolisiert also jetzt dieses Schloss?
Genau, die symbolisiert dieses Schloss und diese Zacken auf dem Dach, ich dachte mir am Ende auch, es könnten auch so ein Krönchen sein. Dazu muss man noch sagen, dass der Bau eigentlich nur ein Viertel der ursprünglichen Größe angenommen hat. Also das Ganze sollte noch viel, viel größer sein, als es jetzt schon ist. Aber die Finanzkrise hat auch Lettland getroffen und dann musste Geld eingespart werden.
Ein Schloss steigt aus der Daugava empor. In Riga gibt es aber nicht nur diese eine Legende, sondern noch ganz, ganz viele andere sagenhaften Geschichten und vor allen Dingen Lieder. Davon haben wir gleich noch mehr in unserer Sternzeit Metropole an der Ostsee. Ein Streifzug durch Riga.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Die Letten haben schon so ein Gespür für Legenden und Mythen und Geschichten. Und so hat sich halt auch ihre Kultur erhalten. Ne? Also die hatten keine Schriftsprache. Das hat sich alles mündlich weiterentwickelt oder wurde weitergegeben. Und die Schriftsprache entstand eigentlich auch erst mit Hilfe der Deutschen, also derjenigen Deutschen, die ein Interesse hatten, die lettische Bevölkerung weiterzubilden. Das waren vor allen Dingen Pastoren, die dann die Bibel übersetzten ins Lettische.
Das sagt Jochen Könecke. Er war 3 Monate lang als Stadtschreiber in Riga. Du hast ihn getroffen, Friederike, als Reporterin. Und das, von dem er da gerade erzählt hat, wie macht sich das denn bemerkbar?
In Lettland gibt es zum Beispiel eine sehr, sehr alte Chortradition. Das hängt eben mit dieser fehlenden Schriftsprache zusammen. Lustigerweise stammt allerdings diese Chortradition aus dem Deutschen. Die ersten Deutschen haben nämlich diesen Gesang von Liedern und Geschichten mit ins Land gebracht. Die Letten haben das dann quasi weitergeführt und ausgebaut. Alle 4 Jahre findet dann auch ein großes internationales Chorfestival statt, die Chorolympiade. Und da treten dann auch viele lettische Chöre auf.
You will hear 9 choirs competing in the Champions Competition.
Was passiert dann da genau?
Da treten dann Chöre aus dem ganzen Land, aber auch aus der ganzen Welt zunächst gegeneinander an. Es gibt eine Jury und es gibt einen Preis, aber es gibt am Ende auch ein gemeinsames Singen. Und da wiederum zum Beispiel haben in diesem Jahr 50.000 Sänger zusammengesungen, und zwar Oh Happy Day.
Amerikaņu tradicionālā dziesma, Oh Happy Day.
Come on, put your hand together like this. Come on, stand up like this. Come on.
Läuft das dann auch wirklich so traditionell ab oder ist das eher ein bisschen wie eine Unterhaltungsshow?
Nee, das ist wirklich was Traditionelles. Also die Letten tragen ihre Trachten und es ist wirklich ein sehr wichtiger Teil der lettischen Tradition und Kultur. Dazu muss man sagen, dass die lettische und die deutsche Geschichte auch ganz eng miteinander verzahnt sind. Und Johann Gottfried Herder zum Beispiel war eine Zeit lang in Riga und er hat diese Volkslieder gesammelt. Ihm zu Ehren wurde auch ein Denkmal aufgestellt. Da sind Jochen Könecke und ich auch dran vorbeigegangen.
1744, 1803. Also er kam hier schon als junger Mann nach Riga und blieb hier für, ich glaube, 7 Jahre. Ich kann es nicht genau sagen gerade. Und war hier an der Domschule als Lehrer und auch als Prediger tätig und hat die lettischen Volkslieder, diese Dainas, gesammelt und in so ein Buch übernommen oder abgedruckt.
Diese kleine Statue, die war in so einem kleinen Platz mit so grün umrahmt. Ganz wichtig ist auch, und da kommen wir wieder zu dieser Nationalbibliothek zurück, da steht so ein kleiner Schrank mit ganz vielen schmalen Schubladen hinter einem ziemlich festen Panzerglas. Und in diesem kleinen Schrank liegen die Original-Liedblätter dieser Dainas. Und der Schrank plus Inhalt gehören übrigens zum UNESCO-Weltkulturerbe. Also so wichtig ist den Letten auch diese Tradition.
Also ich fasse nochmal zusammen, was wir bisher gelernt haben. Die Letten haben allerhand Legenden und Sagen. Sie singen sehr gerne. Sie haben eine bewegte Geschichte hinter sich. Und Unabhängigkeit ist ihnen wahnsinnig wichtig. In der kommenden Stunde verlassen wir dann aber gleich mal das Zentrum Rigas und wir gehen dann in die Moskauer Vorstadt. Das klingt nicht nur russisch,
sondern das ist es wirklich auch.
Warum? Das klären wir gleich. Gleich als nächstes in der Sternzeit Metropole an der Ostsee, ein Rundgang durch Riga. Den machen wir, ich, Hilde Regeniter und unsere Reporterin Friederike Seeger.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
Als ich das elektrische Licht der Welt erblickte, das war im Jahr Schalke 04, meine Eltern waren zwei Stück und ich lag zu Hause Cognac, ich lag zu Hause rum, nicht? Es war Winter, ich fror so vor mich hin und ich hatte Gänse heute und morgen und übermorgen, also. Und ich lag auf meinem Laken, und plötzlich kommt durch die Wand eine herrliche Frau, aber so was Schönes mit langem, wallenden Haar, ein faltenreiches Gewand, ein eben solches Gesicht und sie kam, klopfte mir auf den Magen und fragte mich, na Kleiner, was willst du denn mal werden? Ich sagte, im Hinblick auf mein feuchtes Laken, sagte ich, oh, liebe Tante, vor allem möchte ich gern Dichter werden.
Radio Sternzeit.
Und zwar heute mit
Friederike Seeger
und mit mir, mit Hilde Regeniter. Und das Wort, das du uns zur vollen Stunde mitgebracht hast, Friederike, das werden einige erkannt haben, das war von Heinz Erhardt. Warum hast du ausgerechnet das ausgewählt?
Was viele gar nicht wissen, Heinz Erhardt, der wurde in Riga geboren, hat lange dort gelebt und bis 1938, allerdings mit Unterbrechungen, ist er dort auch in Cafés aufgetreten mit seinen Liedern und mit seinen Gedichten. Und seine Familie war ziemlich bekannt in Riga, sein Vater war deutsch-baltischer Kapellmeister und ich finde, das zeigt auch so ein bisschen, wie eng das Verhältnis zwischen den Deutschen und den Letten ist, eben nicht nur durch diese Chortradition, von der wir vorhin ja schon gesprochen haben, nicht nur durch die Jugendstilgebäude, die auch irgendwie durch deutsche Architekten geprägt sind, sondern auch durch so Menschen eben wie Johann Gottfried Herder und eben auch Heinz Erhardt, die dort eine Zeit lang ihres Lebens verbracht haben.
Aber nicht nur die Deutschen haben ja zum Teil Wurzeln in Lettland, sondern auch viele Russen oder genauer müsste man sagen russische Letten. Und genau auf die schauen wir gleich als nächstes hier in unserer Sternzeit Metropole an der Ostsee, ein Streifzug durch Riga.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Da sind wir heute zu Gast in Riga mit Friederike, unserer Reporterin. Und Friederike, du warst nicht nur in der Altstadt unterwegs und hast dir die Nationalbibliothek ein bisschen genauer angeschaut, du warst auch in der sogenannten Moskauer Vorstadt.
Genau, und wie der Name schon sagt, vermutet man da was Russisches. Man muss sich das so ein bisschen so vorstellen. Es liegt ein bisschen am Rande der Stadt. Da gibt es auch einen großen Zentralmarkt. Und das ist quasi so der Punkt, an dem sich die Stadt und die Leute komplett verändern. Plötzlich hört man ganz viel Russisch, kaum noch Lettisch. Und die Moskauer Vorstadt, die hängt genau an diesem Markt quasi dran. Da leben mehrheitlich russischstämmige Menschen. Und da stehen dann Holzhäuser, allerdings ziemlich heruntergekommen und ganz viele Sowjetbauten, pragmatische und praktische Bauklötze.
Hier kommen wir in diesen Hinnenhof. Das ist vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so auffällig, aber wenn man weiß, wie normalerweise in Riga Innenhöfe aussieht, dann ist das schon was Besonderes. Also man sieht hier ja einen relativ grünen Innenhof zwischen fünfstöckigen Häusern aus weißem Backstein, typische Sowjetbauten. Und normalerweise sind solche Höfe total verkommen, da parken Autos. Da ist nichts, weil da gibt es keine Möglichkeiten für Kinder irgendwie zu spielen.
Das war nochmal Jochen Königke, haben wir eben schon kennengelernt, deutscher Stadtschreiber in Riga. Warum hat er dich ausgerechnet dorthin geführt?
Weil diese Innenhöfe eine ganz spannende Entwicklung hinter sich haben. Also Riga ist ja Kulturhauptstadt Europas 2014 und da hat sich diese Kulturstiftung gedacht, wir müssen noch irgendwie kleine Projekte unterstützen. Und eines ist von einer Lettin aus Riga.
Hier war eben eine Frau, eine Lettin. Alba Gipterer heißt sie und sie und vielleicht auch Freunde von ihr entschieden sich dann hier mal was zu machen und zu versuchen, diesen Hof zu verschönern, denn die Barbara Gibtacher hatte auch ein Kind und will, dass ihr Kind auf dem Hof vernünftig spielen kann.
Und das heißt also, die haben diesen Hinterhof, in dem ihr da gestanden habt, so richtig schön begrünt und aufgeräumt. Oder was gab es da sonst noch so zu sehen?
Also es war begrünt und aufgeräumt, eigentlich jetzt nichts Außergewöhnliches, so in unseren Augen. Da war eben in der Mitte eine grüne Rasenfläche mit Bäumen und frisch gepflanzten Blumen, dann noch so ein bisschen Nippes, wie zum Beispiel so ein Keramikfrosch. Aber der Hof war eben sauber und aufgeräumt und das sah früher eben anders aus, wie mir Jochen Königke auch erzählt hat. Alles war betoniert und dieses Hinterhofprojekt hat das eben geändert, aber nicht nur dieses Projekt.
Darüber hinaus gibt es sowieso jedes Jahr im Frühling einen Clean-Up-Day in Riga. Ich weiß nicht, in Deutschland gibt es das, glaube ich, gar nicht, aber es gibt es in verschiedenen anderen Ländern auch. Also es ist große Aufräumen, da wird einmal im Jahr hier ganz Lettland sozusagen aufgeräumt.
Als wir da waren, standen zwei Männer draußen, die geraucht haben. Und Kinder waren da zu der Zeit keine auf der Wiese, es war allerdings auch vormittags, also es war Schulzeit. Und ich habe mich da so ein bisschen gewundert, ob das überhaupt wirklich genutzt wird, diese grüne Fläche.
Das heißt also, die Pflanzen und diese kleinen Hinterhöfe werden dann auch von den Bewohnern gegossen und gepflegt?
Ja, also früher hatte ja niemand mit dem anderen irgendwas zu tun. Jeder lebte für sich alleine und keiner kümmerte sich hier darum, was mit dem Hof passiert. Also jeder kümmerte sich nur um seine eigenen vier Wände. Und seitdem haben die Leute untereinander viel mehr Kontakt. Und es sind ja eben nicht nur Russen, die hier leben, sondern auch Letten und auch Ukrainer oder Polen oder aus Armenien Leute. Und ja, die tauschen sich aus. Sie haben hier Feste veranstaltet und auch Aufführungen. Zum Beispiel da hinten haben die eine kleine Bühne gebaut, die gab es vorher auch nicht.
Also da war am Ende dieses Innenhofes war eben so eine Holzbühne und drumherum standen auch noch so ein paar andere Sachen. Da scheint also wirklich was anzukommen und das Ganze wird auch genutzt. Da waren eben zum Beispiel auch von Kindern auf Holz Bilder gemalt und auf diesen Bildern standen auch die Namen drauf und das war ganz lustig. Da waren die lettischen Vornamen und dann war wieder ein russischer Vorname und dann wieder ein lettischer Vorname.
Das passt ganz gut, denn du hast ja erzählt, die Moskauer Vorstadt, dass die von Russen bewohnt ist, vor allen Dingen, aber dass es eben dort auch ein paar Letten gibt. Und wie diese beiden Gruppen sich vertragen, darüber müssen wir natürlich auch noch sprechen. Und das tun wir gleich im letzten Teil unserer Sternzeit-Reportage.
Domradio Sternzeit. Die Reportage am Samstag.
Die Russen fühlen sich wohl und nicht wohl. Ne? Denn sie fühlten sich wohler noch zu Sowjetzeiten, weil damals die russische Sprache die erste Sprache war und die lettische zweitrangig war. Es gibt auch viele Letten, die sehr nationalistisch denken und die Russen als Menschen zweiter Klasse ansehen. Oder viele Russen haben das Gefühl, dass sie immer alles falsch machen oder dass die Letten von ihnen denken, alles ist, machen sie falsch. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das Thema auch aufgebauscht wird.
Das sagt Jochen Königke. Er ist Stadtschreiber in Riga und unsere Sternzeit-Reporterin Friederike Seeger, die hat ihn dort getroffen, war mit ihm in der ganzen Stadt unterwegs, unter anderem auch in der Moskauer Vorstadt. Sag mal, Friederike, was hat er denn gemeint mit das Thema wird aufgebauscht?
Na, er meinte vor allem die Medien, also dass die das so aufbauschen, diesen in Anführungszeichen Zwist oder Unterschied zwischen den Letten und den Russen. Bei all den Projekten, wie zum Beispiel diesem Hinterhofprojekt, darf man aber nicht vergessen, dass viele Letten und eben auch Rigenser tatsächlich mit Sorge auf Russland schauen und vor allem jetzt eben auf die Ukraine. Die Besatzungszeit durch die Sowjets, die ist vielen noch in böser Erinnerung geblieben. Es ist ja auch nicht so lange her. Und da ist die Sprache eben auch mit ein großes Thema. Also viele Russen sprechen zum Beispiel nur Russisch. Das sind dann auch oft diejenigen, die gar keinen Pass mehr haben. Das sind sogenannte Nichtbürger. Also mit Auflösung der Sowjetunion hatten die keinen Pass mehr. In Lettland bekommen sie keinen, wenn sie nicht die lettische Sprache sprechen und einen Einbürgerungstest machen. Und auch Jochen Königke kennt Leute, die vor allem Russisch sprechen. Seine Frau ist zum Beispiel eine russische Lettin. Und auch durch sie hat er viele russischstämmige Letten eben kennengelernt und wurde eher so auf die Weise sozialisiert.
Ich habe jahrelang hier nur Russisch gesprochen, weil mir ständig von den Russen, die ich eben zuerst kennengelernt habe, gesagt wurde, ja, hier in Riga kann man auf beiden Sprachen sprechen, das ist überhaupt kein Problem. Und ich habe erst viel später verstanden, dass die Letten das nicht so gerne haben oder auf jeden Fall einige nicht.
Aber sag mal, gibt es denn da auch so richtig Auseinandersetzung, richtig handfest zwischen Letten und Russen?
Also keine Gewalttätigen, auch wenige Proteste. Die Letten, das haben ja auch andere aus Riga bestätigt, das ist eher so ein Volk, das nicht groß demonstriert oder demonstrieren würde. Aber vor ein paar Jahren gab es eine Umstellung, da sollten russische Schulen komplett verboten werden. Da waren dann viele sauer und ziemlich empört. Dazu kommt, dass so einige Russen in den 90er Jahren noch dachten, dass das mit der Unabhängigkeit nicht wirklich klappen wird.
Die Russen haben gedacht, dass diese lettische Unabhängigkeit vielleicht auch noch vorübergehend ist und die politische Situation war nicht ganz so stabil. Lettland war ja noch nicht in der EU, ne? Und die Sowjetzeiten lagen noch nicht so lange zurück.
Spätestens seit 2004 dürfte das Bild aber ein anderes sein, oder?
Genau, seit 10 Jahren ist Lettland nämlich Mitglied in der EU und hat seit diesem Jahr auch den Euro. Und da muss man dazu sagen, es gibt auch viele Russen in Lettland, die davon natürlich profitieren. Gerade diejenigen mit Verwandten in Deutschland oder anderen EU-Staaten. Denn mit einem lettischen Pass, und den bekommen sie eben, wie gesagt, wenn sie lettisch sprechen, wenn sie einen Einbürgerungstest machen, können die eben dieses Schengen-Abkommen zum Beispiel nutzen, viel einfacher ins Ausland reisen, ins EU-Ausland und vor allem ohne Visum.
Wie war denn dein Eindruck? Wie hast du die Letten an sich, wenn man das mal so sagen kann, erlebt?
Als sehr freundlich und sehr weltoffen, aber auch eben sehr stolz auf ihre Kultur, auf diese Tradition. Sie zweifeln auch sehr schnell an dem, was sie machen, aber auch was von außen so passiert. Und das ist mir ganz stark aufgefallen. Ich habe mit ein paar Letten geredet, gerade mit Blick eben auf die Ukraine. Und da war ganz viel Selbstzweifel, aber auch bei den Jungen, was mich so ein bisschen gewundert hat. Andererseits muss man dazu sagen, Lettland hat als eines der ärmeren Länder in der EU die Finanzkrise zum Beispiel von 2008 annähernd gut weggesteckt. Ein gravierendes Problem ist allerdings, dass viele junge Letten ins Ausland ausgewandert sind, um dort eben zu arbeiten. Und dass bei sowieso nicht so vielen Bewohnern, also Lettland muss man dazu sagen, das sind 2 Millionen Einwohner, das ist eigentlich nichts.
Das sind nicht so wahnsinnig viele. Metropole an der Ostsee, ein Streifzug durch Riga, so heißt unsere Sternzeit heute. Und wir schauen gleich noch hinter die Kulissen mit unserer Reporterin Friederike. Und wir hören dann, wie ihr das beim Recherchieren in Riga eigentlich so ergangen ist.
Domradio Sternzeit. Nachklapp.
Friederike, du warst in Riga unterwegs. Du bist mit einem deutschen Stadtschreiber durch die lettische Hauptstadt gelaufen, warst aber auch alleine unterwegs. Wie schwer war denn das für dich, so an die Infos zu kommen, die du da gebraucht hast?
Also gar nicht so schwer. Das lag einerseits eben daran, dass eben viele Berichte, vor allem jetzt eben in diesem Kulturhauptstadtjahr veröffentlicht wurden vorher schon mal, aber auch im Zusammenhang eben mit der Ukraine. Und ich hatte den Eindruck, dass die Letten auch gerne von sich aus erzählen. Man muss sie nur eben direkt fragen.
Und uns hast du ja eben schon erzählt, dass es da durchaus auch ein deutsches Erbe gibt. Gleichzeitig haben aber die Nazis auch ihr Unwesen in Lettland getrieben. Spielt das im Umgang mit den deutschen Touristen heute noch eine Rolle?
Nein, hatte ich überhaupt nicht den Eindruck. Auch Jochen Königke, den ich ja begleitet habe, meinte im Vorfeld zu mir, dass so die jüngere Geschichte, also die Sowjetbesatzung, gerade erst verarbeitet wird. Und da ist die Nazi-Vergangenheit und die Nazi-Geschichte nicht so wirklich ein Thema. Aber ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass eben vor allem durch diese Chortradition, dass da auch... dass es ein ganz anderes Bewusstsein irgendwie ist und dass ganz viele auch einen darauf hingewiesen haben, ob man denn eigentlich wüsste, dass eigentlich diese Chortradition, dieser Gesang was Deutsches ist.
Mhm. Gab es denn irgendwas an der Stadt, an Riga, das dich besonders beeindruckt hat?
Ich glaube, wie stolz auch die Letten so auf ihre Unabhängigkeit sind und wie irgendwie auch jedes Gebäude so einen besonderen Wert hat und eine besondere Geschichte spielt. Und vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass eben in dieser Sowjetzeit nicht so sehr oder gar nicht auf die Kultur und die Geschichte eingegangen werden konnte.
Domradio Sternzeit. Starkes Stück.
Friederike, was ist dein starkes Stück und warum?
Mein starkes Stück ist von Clouseau und zwar Freidrehen. Ich finde das Lied ganz schön, vor allem fand ich das jetzt im Zusammenhang eben mit dieser Riga-Reportage ganz schön, weil das so ein Gefühl von Freiheit ist und irgendwie Dinge endlich genießen zu können, aber auch gleichzeitig nachdenklich zu sein. Und ich finde, das passt zu dem, wie ich Riga und vor allem, wie ich die Rigenser so erlebt habe.
Metropole an der Ostsee, ein Streifzug durch Riga, das war unsere Sternzeit-Reportage heute. Für alle, die sie nochmal nachhören möchten, den Link findet ihr unter domradio.de. Und wir sagen jetzt danke fürs Zuhören und wünschen noch ein schönes Wochenende. Und wir, das sind
Friederike Seeger
und Hilde Reginiter. Tschüss.
Tschüss.